Liebe Sonntagsschülerinnen und Sonntagsschüler, es sind nur ein paar hier. Ihr geht jetzt in eure Klasse. Fridolin, ich habe gemerkt, ich brauche noch den Präsenter, weil ich will dir das nicht antun, dass du das... Wir schaffen das miteinander, das ist gut. Okay. Ich habe euch mein Thema von heute schon genannt. Was, wenn das Ende nahe ist? Und dieses Lied, das wir gesungen haben, Majestät, hat zutiefst das aufgenommen, was eigentlich mein Schlusspunkt sein wird. Wenn du in der Nähe von Jesus bist, nah bei ihm, dann musst du einfach keine Angst haben, egal vor was auch immer kommt. Und trotzdem sagt unser Hirn manchmal, aber da musst du dich doch fürchten. Das ist doch schwierig. All das, was in den USA im Moment passiert, all das, was in der Ukraine passiert, all das, was so richtig bewegt. Vor inzwischen ungefähr, das waren neun Tage, meine ich, richtig, ich habe es aufgeschrieben, wurde das im Schweizer Radio ausgestrahlt. Wir hören nun Radio International Barbara Kolpi, die einen kleinen Bericht gemacht hat.
SRF Audio.
We have to bring religion back. We have to bring it back much stronger.
US-Präsident Donald Trump gibt der Religion eine neue politische Rolle. Er sieht sich als den von Gott Auserwählten, um die USA wieder großartig zu machen. Nur deshalb habe er das Attentat auf ihn überlebt.
I believe that my life was saved for a very good reason. I was saved by God to make America great again. I believe that.
Donald Trump institutionalisiert die Religion. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit hat er eine eigene Regierungsabteilung eingerichtet für religiöse Fragen. Damit will er religiöse Lobbyorganisationen vermehrt in politische Entscheidungsprozesse einbinden. Die Justizministerin soll antichristliches Verhalten in den Regierungsbehörden identifizieren.
This task force will identify any unlawful anti-Christian policies, practices or conduct across the government.
Unter Donald Trump vermischen sich Staat und evangelikale Agenda wie kaum je unter einem US-Präsidenten. Er benutzt Religion als politische Waffe. Was bedeutet es, wenn die Politik den Glauben für sich vereinnahmt, wenn Kirchen zu politischen Bühnen werden?
Ja, so ungefähr da. Ja, du hast ein bisschen zu früh, aber macht nichts. Ich wollte Barbara Kolpi noch ausreden lassen. Macht nichts. Das Wichtigste haben wir hier schon gehört. Da gibt es einen Mann, der fühlt sich als Retter der Nation. Make America great again, sein Slogan. In der Bibel, da gibt es eine Textpassage in Matthäus Evangelium, wo die Jünger von Jesus, diesen Jesus fragen, der gerade davon geredet hat, dass der Tempel zugrunde gehen wird, dass er zerstört werden wird und dass das Ende der Welt kommen wird, wo sie ihn fragen, wann wird dann das sein? Mach mal die nächste Folie. Und wir lesen miteinander nun diese Geschichte in Matthäus 24. Wir lesen sie Stück für Stück und schauen uns an, was ist denn unser Ding, wenn das Ende der Welt kommt? Was hat Jesus seinen Jüngern gesagt, was sie tun sollen? Sollen sie sich wehren, wie das Petrus gemacht hat mit dem Schwert, das Jesus ans Kreuz musste? Oder was sollen sie denn tun? Sollen sie politischen Umsturz planen, zusammen mit Präsident Donald Trump? Oder was sollen sie denn tun? Und ich weiß nicht, was du gelehrt wurdest in deinen früheren Jahren, aber lasst uns heute Morgen da hinschauen, was Jesus da gesagt hat. Wir lesen miteinander, wie wir es inzwischen fast schon gewohnt sind. Das Grüne lesen wir miteinander und den Rest lese ich. Die Jünger fragen Jesus, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist nicht das Ende da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Wow! Was müssen wir tun? Du bist schon ein bisschen früh, aber macht nichts. Ja, ja, genau. Zusehen, seht zu. Seht zu. Und das Wichtigste, es geht um dich ganz persönlich. Du kannst nur Verantwortung übernehmen für dein eigenes Leben. Du kannst nicht Verantwortung übernehmen für deine Frau, für deine Kinder, die sind für sich selbst verantwortlich. Ich kann nicht Verantwortung übernehmen für die Gemeinde. Und doch muss ich Verantwortung übernehmen, irgendwie. Aber der Einzige, wo ich wirklich dafür sorgen kann, dass ich nicht verführt werde, das bin ich. Und ich glaube, die Gemeinde, die hat die Kraft, miteinander dagegen zu halten, indem sie miteinander Theologie betreibt, indem dass sie miteinander zusammenkommt und darüber spricht, wie deuten wir die Dinge? Wie sehen wir die Dinge? Was ist da jetzt gerade am Geschehen und muss uns das Angst machen? Ich habe uns zweimal sagt Jesus in diesem Text, seht zu. Das eine Mal, beim ersten Mal ist das Verb blepo, seid fähig zu sehen. Da geht es mehr darum, um die Fähigkeit überhaupt zu erblicken, um zu erkennen, was die Zeit bringt. Also da können wir etwas dazu tun anscheinend, dass wir fähig sind. Wir können uns bilden, wir können lesen, wir können schauen, wir können hören. Wir können miteinander sprechen und miteinander darüber entscheiden, was da gerade im Moment am Gehen ist. Und es heißt auch, hütet euch, prüft, seid hartnäckig und lasst euch nicht verführen. Dieses seid fähig, das meint etwas Tiefes, dass ich glaube, dass wir das nicht selbst schaffen. Weil Jesus sagt an anderer Stelle, sie sehen, aber sie sehen doch nicht. Sie hören, aber sie hören doch nicht. Wenn Gottes Geist uns nicht die Augen öffnet, keine Chance. Wenn Gott uns nicht beschützt, keine Chance. Du allein, wir alleine, wir schaffen das nicht. Und darum ist es so wichtig, da an diesem Jesus dran zu bleiben, bei ihm zu bleiben, bei ihm Geborgenheit, Schutz und Hilfe zu suchen, bei ihm zu sein und ihn zu suchen, ihn zu sehen und auch auf ihn zu schauen in all dieser Zeit. Und das zweite Wort, das für seht zu, also Luther hat das seht zu übersetzt, die anderen Übersetzungen machen das aber auch. Das zweite Wort, das da steht im Vers, wo es ums Kriegsgeschrei geht, seht zu und erschreckt nicht. Das meint, beobachtet, nehmt es wahr, versteht, erkennt, aber nicht mehr. Schaut zu. Schaut zu, erkennt, nehmt wahr. Jetzt könnte man meinen, okay, das ist unsere Aufgabe, wir schauen nur, aber mehr müssen wir ja nicht machen. Wir müssen keine Verantwortung übernehmen in diesen Dingen, denn es wird so oder so geschehen. Und da habe ich gemerkt, da nimmt uns Jesus aber schon noch ernst und er gibt uns Verantwortung. Wir lesen den darauf folgenden Text und den da auch nachher kommt. Jetzt geht es aber zuerst darum zu sehen, diese Bedrängnis, die geht halt ja noch weiter miteinander. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, alsdann fliehe auf die Berge, wer in Juda ist. Sie werden euch der Bedrängnis preisgeben und sie werden euch töten. Wie viel Mal ist das in der laufenden Geschichte seit Jesus schon geschehen? Wie viel Mal ist das schon geschehen? Was denkt ihr? Dauernd, ganz genau. Seit dem Punkt, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, werden Christen verfolgt. Die letzten 2000 Jahre, und es wird immer schlimmer im Moment, wir haben erst gerade, wer war es, HMK bei uns gehabt, er hat uns mit hineingenommen in die Verfolgungssituation. Und auch im Alpha-Life-Kurs, da haben wir eine solche Verfolgung, also zu was Menschen fähig sind, gesehen. Da werden ganze Völker, die an Christus glauben, einfach ausgelöscht. Der Sohn erhebt sich gegen den Vater, die Tochter gegen die Mutter und den Vater, wen auch immer. Der Vater denunziert seine eigenen Kinder. Aus Angst, selbst im System dran zu kommen oder aus einem anderen Glauben heraus. Dem Glauben, dass der christliche Glaube nicht der wahre, der richtige Glaube ist, oder besser gesagt, dass der eigene Glaube besser ist als ein anderer Glaube. Diese Verfolgung, die ist präsent. Nur wir erleben sie bei uns nicht so intensiv und offensichtlich. Sie drückt immer mehr durch. Es wird spannender, Christus zu bezeugen im Alltag, das Evangelium zu predigen bis in alle Welt. Die alle Welt kommt ja in der Zwischenzeit zu uns. Wir müssen nicht mal groß in die Welt hinausgehen, die Welt kommt in der Zwischenzeit zu uns. Und doch sind Menschen, Bibelübersetzer dran, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, das kann man ja nicht in 20 Minuten jemandem erzählen, sondern das ist geschrieben im Wort Gottes, in der Bibel. Christus ist von Anfang an der Schöpfung bis ans Ende dabei und die gute Nachricht ist, dass er uns erlöst hat. Aber wie er das gemacht hat, was er tut, die gute Nachricht ist er selbst. Dieses Evangelium wird Menschen heutzutage übergeben und es geht nicht mehr so lange, bis alle Welt in jeder Sprache dieses Evangelium übersetzt ist. Ich kann im Moment gerade nicht sagen, wie lange sie noch schätzen, die Bibelübersetzer, bis sie da fertig sind. Und dann ist von der heiligen Stätte zu reden, bei der ein Gräuelbild aufgestellt werden wird. Zumindest hat das Jesus da gesagt. Ein wenig später, 70 Jahre später, wurde der Tempel zerstört und da wurde ein Gräuelbild aufgestellt. Und im Moment ist kein Heiligtum der Juden an diesem Tempelort, sondern es ist eine andere Moschee mitten auf diesem Tempelberg. Ich weiß nicht, ob dies das Gräuelbild ist, aber zu dem Zeitpunkt da sind viele Juden geflohen, 70 nach Christus. Ist das schon geschehen? Wird es noch geschehen? Kann ich euch so nicht sagen. Ich denke, es ist. Ich persönlich denke, vieles von dem ist schon geschehen und wird noch geschehen und wird noch schlimmer werden. Aber wenn das dann schon geschehen ist, wie ist es dann mit der ganzen Welt, die darunter leiden wird? Wie ist es mit dem römischen Reich, das da war und den Glauben mit dem Schwert gebracht hat und dafür nachher die Muslime aufgestanden sind und dagegen gekämpft haben. Wie ist es mit dem tausendjährigen Reich? Wisst ihr was? Ich mache heute keine Abhandlung über diese Dinge. Denn ich glaube zutiefst auch nicht, dass das wirklich mega relevant ist für unsere jetzige Situation. Viel relevanter ist, wie gehen wir damit um? Mit Verfolgung, mit Verrat, mit Hass, mit Verführung, mit Ungerechtigkeit, mit Lieblosigkeit. Wie gehen wir damit um im eigenen Leben und im Leben derer, die verfolgt werden, denen es geschieht, die das direkt erleben? Sind wir für sie da? Unterstützen wir einander? Oder lassen wir uns hängen? Das ist die wirkliche Frage darin. Beten wir füreinander? Beten wir für Verfolgte? Beten wir für Menschen, die in ihrem Umfeld Ungerechtigkeit erleben, nur weil sie an Christus glauben? Sind wir dran und beten wir für sie? Und was ist unser Beitrag, das Evangelium in diese Welt zu bringen, in den Momenten, in denen die Welt zu uns kommt? Bezeugen wir unseren Glauben hier, wo wir noch dürfen? Tun wir es? Sind wir mittendrin? Oder haben wir Angst? Wir lesen miteinander weiter. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht von Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln vom einen Ende des Himmels bis zum anderen. Ich hoffe, ihr geht einig mit mir, dass die Sonne sich noch nicht so verfinstert hat, dass wir kaum mehr Sonnenlicht haben. Und ich hoffe, ihr geht auch einig mit mir, dass der Mond seinen Glanz noch nicht verloren hat. Gerade vorgestern Nacht war so ein wunderschöner Himmel, ein bisschen Wolken und der Mond hat mit seinem Licht in der Nacht Licht gegeben. Wahrscheinlich sind wir noch nicht so weit. Ganz am Ende. Himmelskräfte kommen ins Wanken. Der Menschensohn kommt und die Auserwählten werden gesammelt. Ich denke, steht uns noch bevor, ist noch nicht geschehen. Ist ein Moment, auf den wir uns eigentlich freuen können. Und gleichzeitig kommt es ja schlimm bis dann. Diese Wehen, die kommen schlimm. Aber für uns Grund zur Freude, für uns, die da glauben an den Herrn Jesus Christus, die bei ihm sind, die von seiner Gnade und von seiner Liebe leben, kann das sogar Freude sein. Wir können hoffen darauf, dass er bald kommt. Unser Ruf darf heißen, Maranatha, Jesus, komm, mach dem Schlachten ein Ende. Denn es geschieht jetzt schon, einfach nicht merklich für uns. Mach der Gewalt ein Ende. Macht der Sünde ein Ende? Ist es mein Gebet? Wenn ich in mein Herz schaue, merke ich, oh nein, ich genieße das Leben. Ich genieße es hier. Ist ja auch paradiesisch in der Schweiz, mal ehrlich. Aber wie stark sehne ich mich nach diesem Moment? Wie stark liebe ich die Welt? Oder wie stark liebe ich wirklich Christus? Diese Fragen kommen mir bei diesem Text. Und ich merke, ja, das macht was mit mir. Das rüttelt mich ein bisschen. Es rüttelt mich auf und vielleicht sage ich, nein, nicht vielleicht, ich habe mir gesagt, ich will noch näher zu Jesus. Ich muss nicht fühlen, was jemand fühlt, der gerade gequält wird, aber ich kann beten für ihn. Ich kann für ihn einstehen, für seine Familie, die vielleicht leidet, weil er im Gefängnis ist. Ich kann geben, weil ich habe. Ich kann unterstützen. Ich kann da sein. Was, wenn das Ende nahe ist? Was liegt an mir zu tun? Ich habe uns einen weiteren Text noch mitgebracht, das Matthäus 24. Denn Jesus, der geht weiter. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber, von der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie sie in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn sie waren in den Tagen vor der Sintflut. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und sie ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Es ist uns bewusst, dass Jesus nachher in Kapitel 25 mit dem Bild der Jungfrauen und mit einem anderen Bild, mit dem Knecht, der da ist, dieses Wachet, nur über dieses Wachet gepredigt hat. Was heißt es zu wachen? Dieses Wort, das da steht, ist Gregoroio. Beobachtet, jetzt schon wieder, beobachtet. Seid vorsichtig. Und dann metaphorisch gesagt, gebt schlicht Acht darauf, passt auf, dass euch nicht durch Nachsicht, Trägheit, plötzlich ein verheerendes Unglück überkommt. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, habe ich irgendwann mal gelernt. Weil du kannst viel Porzellan zerschlagen, wenn du nicht das Hindernis siehst, über das du eigentlich treten solltest. Vorsicht. Vorsicht. Irgendwann hat Jesus mal gesagt, seid schlau wie der Fuchs, oder? Und dann aber auch sanftmütig wie die Taube. Wenn wir unterwegs sind und schauen, wenn wir beobachten, ich kann dir nicht sagen, was die Vorsicht in deinem Fall bedeutet. Aber mein Handeln oder mein Denken jetzt zumindest im Moment würde sagen, ich muss mich vor irgendetwas in Acht nehmen, also gehe ich doch am besten zu Jesus. Gehe ich zu ihm, da ist meine sichere Burg, da ist meine Hoffnung, da ist der Herr, der für mich streitet. David hat es genauso gemacht, er hat immer gesagt, der Herr ist mein Rächer, der Herr wird sorgen, und er hat es gemacht. Und ich glaube, Vorsicht hat damit zu tun, Dinge zu beobachten, zu sehen und dann zum Herrn zu gehen und zu sagen, Herr, hilf, Herr, komm, führe du meinen Streit. Herr, komm, hilf mir über diese Hürde, die vor mir liegt. Und dann will ich gehen. Ich sehe sie, ich bin vorsichtig. Oder vielleicht kann das heißen, sich mit einem Glaubensbruder, einer Glaubensschwester auszutauschen, vorsichtig zu sein. Was würdest du tun? Was würde, lass uns beten und miteinander auf Gott hören, wenn du nicht weiter weißt. Sei vorsichtig. Darum wachet. Nicht wir schützen die Welt. Aber wir können Gott sagen, was unser Herz bewegt, vor was wir Angst haben, was da gerade als nächster Schritt kommt. Und wenn wir nicht beobachten und nicht wachen, dann sehen wir es ja nicht einmal und trampen einfach rein. Wachet, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag etwas geschehen wird. Christus ist da, um uns zu retten, um bei uns zu sein, um uns beizustehen, selbst wenn wir fallen. Er ist da, um uns zu trösten. Er ist da, um uns zu ermahnen und zu ermutigen. Sein Geist ist mit uns. Kapitel 25. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zur Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Jesus lässt uns nicht nur allein. Er gibt uns noch was zu tun. Weißt du, das ist etwas für mein Herz. Wenn ich nicht weiß, was zu tun ist, dann mache ich irgendwelchen, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, dann mache ich irgendwelchen Scheiß. Dann beschäftige ich mich mit irgendwas, was niemandem etwas bringt. Ich habe da so meine Mödelchen, um das zu tun. Also mit dem Fernseher und mit dem kleinen Teil, das jederzeit bei uns ist, da kann man ja eigentlich sich vertun den ganzen Tag. Und die Zeit verrinnt einem zwischen den Händen und man hat nichts geschafft. Gar nichts. Und man ist noch enttäuscht Ende des Tages, dass man das nicht gemacht hat, was dran gewesen wäre. Und Jesus tut mir persönlich so gut. Was, wenn das Ende nahe ist? Siehst du, wenn das Ende nahe ist, in dieser Zeit, bis das Ende kommt, haben wir einen Auftrag. Wir dürfen anderen Menschen begegnen. Menschen in Kriegen dürfen wir begegnen. Warum habe ich mich zum Armeeseelsorger gemeldet? Zum einen, weil ich denke, dass früher oder später Krieg kommen wird. Und dann merke ich, da sind zu wenig Leute, die diesen Leuten an der Front, die für dich und mich und für unsere Familien kämpfen, dann beistehen werden. Und dann habe ich mir gesagt, ja, okay, dann will ich diese Herausforderung nehmen. Ich will da sein für Sterbende. Ich will da sein für Menschen, die Angst haben an der Front. Ich will ihnen beistehen. Ich will ihnen von Gott erzählen, der einzige Retter ist. Ich will da sein und mich nicht verkriechen irgendwo. Ich will da sein mittendrin. Das sage ich jetzt. Wenn dann der Krieg Angesicht zu Angesicht da ist, bin ich dann gespannt, ob ich dem inneren Entschluss, ob ich denn auch meinen Mann tatsächlich stehe. Aber ich weiß, Gottes Hilfe ist da. Er ist da, um zu helfen. Diese Dinge können Druck machen. Ja, ich war ja noch nie im Gefängnis. Ich kann das noch nicht abhaken, verstehst du? Ich habe das ja gar noch nicht gemacht. Wie ist es, wenn Menschen gefangen sind, ohne dass sie Kerkertüren und so eiserne Gitter haben? Wie ist es, wenn Menschen gefangen sind in ihrer eigenen Depression, in ihrer eigenen Welt? Wer ist für sie da? Wir können für Menschen da sein und das braucht nicht großen Druck. Es reicht schon, wenn du da bist für deinen Nächsten, für den Menschen an deiner Tür, der dir begegnet, oder für deinen Nachbarn oder für den Menschen, der dir unterwegs in die Arme läuft. Armut ist genügend da, nicht nur finanziell, sondern auch beziehungstechnisch. Und du und ich, wir können Menschen geben. Wir haben genug. Wir können den Nackten geben, indem wir Spenden und Organisationen haben, die das dann für uns übernehmen. Das geht und ist wunderbar. Manchmal ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin ein Tropfen, der Hoffnung bringt. Menschen haben heute Hunger. Sie haben Hunger nach etwas, das hält. Nicht einfach nur Nahrung, ja, das auch. Aber sie haben Hunger, sie haben keine Hoffnung mehr. Sie haben Hunger nach dem, was beständig ist. Und wir haben einen Gott, der sich nicht verändert. Auch in all diesen Wirren, die da kommen, ist er derselbe Gott. Er ist der Gott der Liebe. Er ist der Gott, der heilt. Und wir dürfen für Menschen beten, wir dürfen seine Wunder tun in einer Zeit, wo Wunder rar sind für Menschen, wo sie es nicht mehr glauben. Und weißt du, es ist so wunderschön zu sehen, wenn du für jemanden gebetet hast und es hat was und Gott hat tatsächlich gewirkt. Aber meine Angst für dich und mich, meine Angst, meine Befürchtung für mich selbst, mache ich es denn? Hab keine Angst, sagt Christus, ich bin bei dir. Ich habe gesehen, dass du in der Welt Angst hast, aber ich habe für dich die Welt überwunden. Du wirst diese Hürden nehmen mit mir. Ich gebe dir Voraussicht, ich gebe dir meinen Geist, der dich leitet. Und ich helfe dir, dass du zum Wohle der Menschen wachsam bist und tust, wozu ich dich berufen habe. Mach dir keinen Druck, ich schenke dir, dass die Leute dir über den Weg laufen und du es nicht mal merken wirst. Und du wirst mich fragen am Ende der Zeit, wann habe ich es dann getan? Wann habe ich dich gekleidet? Wann habe ich dir zu trinken, zu essen gegeben? Du wirst es nicht mal merken, weil es ist deine Natur und du tust es einfach. Weil ich bei dir bin. Ich, Gott in dir. Lasst uns als Hoffnung für diese Welt bis ans Ende, egal wann es kommt, Gott beistehen lassen in unserem Leben. Lasst uns ihn verherrlichen, denn Christus hat gesagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Lasst uns Liebe in die Welt bringen, den Auftrag Christi tun. Nicht um des Auftrags willen, sondern für uns. Weil wir dann wissen, was wir zu tun haben. Lasst uns diesen Auftrag tun, weil es Menschen hilft, weil sie die Liebe Gottes erfahren durch dich und mich. Und lasst uns manchmal auch diesen Auftrag tun, weil Gott es einfach befohlen hat. Weil es unser Auftrag ist in dieser Welt. Hoffnung für diese Welt zu sein, ein Lichtblick, wo es dunkel ist, Salz, damit es wieder schmeckt. Gott ist mit dir. Amen.